Du hast wie viele Schicksale insgesamt?
Es sind 9 Lebensgeschichten, also vom Mittelalter bis zum frühen 19. Jahrhundert.
2 haben wir jetzt. Ich würde sagen, wir könnten vielleicht noch eine dritte angucken. Du hast ja bis jetzt, waren das alles Nonnen, die für die dieses geistliche Leben was Wichtiges war, die das freiwillig gemacht haben, die auch darum gekämpft haben. Aber es gab auch welche, die das nicht freiwillig gemacht haben. Sollen wir da noch ein Beispiel machen?
Ja, das können wir gern. Auch da habe ich eine Geschichte. Das ist die letzte Geschichte im Buch. Und es ist die erste, der ich begegnet bin. Also so quasi die Initialzündung dieses ganzen Buches.
Dieser Skandal, der dann politisch genutzt wurde.
Ja, genau. Also das war ja so, in der Aufklärung ist das Ordenswesen stark unter Beschuss geraten. Die Literatur der Aufklärung, da kommt ja das Motiv der gefangenen, eingesperrten Nonne oft und gern vor. Das bekannteste ist von Diderot, die Nonne. Aber es war nicht so, dass die Frauen jetzt irgendwie gegen ihren Willen ins Kloster abgeschoben worden wären. Das war meistens ein Lebensentwurf, der durchaus begehrt war, weil es den Nonnen, denen ging es ja nicht schlecht und sie waren fromm und es war in ihrem Sinn, mit ihrem Bräutigam Christus zu leben. Für ihr materielles Überleben ist gesorgt worden. Sie starben im Gegensatz zu den verheirateten Frauen
nicht
im Kindbett und mussten auch irgendwie Kindersterblichkeiten nicht erdulden.
Mussten also auch nicht die Wünsche ihres Gemahls erdulden.
Genau, also.
Und für manche Frau war das wahrscheinlich nicht die Lust und Freude, das Ehebett ihres Gemahles zu teilen, sondern unter Umständen auch was, das einfach eine eheliche Pflicht war.
Ja, genau, und da haben es also, die Nonnen haben es eben mit ihrer spirituellen Liebe zu Christus, die übrigens auch bei den Mystikerinnen durchaus körperliche Züge hat annehmen können, die haben das jetzt habe ich den Faden verloren. Also
wir waren da ist die unterschwellige Erotik dabei. Nämlich,
genau, ja.
Dass die Stadt das Eheweib eines Mannes, der sie unter Umständen niemals glücklich macht, lieber das Eheweib Jesu wurde, der ihnen nie was antut und ihnen sogar in der Ekstase, in die sie durch diese ganzen Sachen reingeraten konnten, auch positive Gefühle geben konnte.
Ja, genau. Aber es waren eben nicht nur Frauen, die freiwillig ins Kloster gegangen sind. Es gab auch Ausnahmen, die eben gegen ihren Willen von der Familie aus erbtechnischen Gründen beispielsweise ins Kloster geschickt worden sind. Und eine davon ist Maria Anna Beck, die ist 1735 geboren, aus einer guten Rottenburger Familie. Ihre Mutter wollte unbedingt, dass sie ins Kloster geht und dann kam sie gegen ihren Willen zu den Franziskanerinnen in die obere Klause und gab fortan reichlich Grund zu Beschwerden. Ich könnte da jetzt noch einen Ausschnitt lesen, wenn die Zeit reicht.
Jo.
Also zur Erläuterung sollte ich sagen, das spielt in der Geschichte eine große Rolle am Ende, dass Rottenburg damals auf vorderösterreichischem Gebiet lag und eben dem österreichischen Kaiser unterstand. Im Jahre 1762, nach 12 Klosterjahren, kommt Maria Anna Beck mit einem Tübinger Juristen ins Gerede. Sie unternimmt ungenehmigte Reisen in männlicher Begleitung, pflegt Kontakte zu Weltleuten, so benimmt sich keine Ordensfrau. Ordenstracht und Ordensgelöbnis hindern sie auch nicht an einer langjährigen Liebesbeziehung zu einem Geistlichen, die 1767 aktenkundig wird. Ihr Liebhaber ist der Stiftskaplan des Rottenburger Chorherrenstifts St. Moritz, das traditionell die Beichtväter für die obere Klause stellt. So mögen sie sich kennengelernt haben und einander näher gekommen sein. Die Beziehung der beiden ist ein offenes Geheimnis. Eines Nachts werden sie im Gästezimmer des Klosters von der Vorsteherin Mutter Kunigunda und einer Schwester namens Crescentia in Flagranti ertappt. Mutter Kunigunda klopft energisch an die Tür. 2-mal, 3-mal, keine Antwort. Maria Anna, sie öffne, befiehlt sie. Wieder keine Antwort. Maria Anna, sie öffne, ich weiß nämlich, wer drinnen ist. Schließlich droht Mutter Kunigunda, die Tür von den Klosterknechten aufbrechen zu lassen. Da geht die Tür auf. Drinnen sind zu zweit allein Maria Anna und der Stiftskaplan Johann Michael Daub. Die Sache wird dem Ordensprovinzial gemeldet. Maria Anna darf das Kloster 6 Wochen lang nicht verlassen. Sie muss 2 Wochen lang Exerzitien halten und kommt eine andere Zelle zugewiesen. Daub bekommt Hausverbot. Mutter Kunigunda und Schwester Crescentia, so berichtet der Klostervisitator, seien bereit, ihre Aussagen zu beeiden und fügt hinzu, Daub werde zwar sagen, die Schwestern Kunigunda und Crescentia seien dem Wein zugetan und letztere sei gerade in jener Nacht betrunken gewesen. Die Mutter sei zur Strafe für ihre Heftigkeit abgesetzt worden, aber das seien leere Ausflüchte, durch die er sich nicht im Mindesten herauswinden könne. Die Mutter sei abgesetzt worden wegen der schlechten Verwaltung der Wirtschaft und weil es unter den Schwestern keinen Frieden gab und aus keiner anderen Ursache. Also das heißt, in diesen Klöstern war nicht nur Friede, Freude und Seligkeit, da gab es durchaus auch mit Misswirtschaften. Das Verhältnis ging dann weiter. Johann Michael Daub besucht Maria Anna seit Jahren täglich im Kloster. Man trinkt Kaffee und Wein miteinander. Als Harlekine verkleidet feiern sie Fasnacht zusammen. Unter den Augen des Konvents tauschen sie Zärtlichkeiten. Alle wissen um die Beziehung und tolerieren sie. Bis die Folgen unübersehbar sind, auch für die Öffentlichkeit. Maria Anna ist schwanger. 1771 bringt sie im Kloster eine Tochter zur Welt. Sie wird auf den Namen Maria Katharina getauft und zur Familie einer Klostermagd in Pflege gegeben, wo sie nach 5 Wochen stirbt. Der Orden leitet eine Untersuchung ein, während derer Maria Anna bei Wasser und Brot in ihre Zelle eingeschlossen bleibt. Der zuständige Konstanzer Bischof beauftragt den Pfarrer einer Nachbargemeinde mit der Inspektion des Konvents. Damit sind die Schwestern in der oberen Klause überhaupt nicht einverstanden. Der Bischof ernennt einen neuen Visitator, den sich der Konvent, solange es geht, mit Verzögerungstaktiken vom Leibe hält. Schließlich bittet der Bischof die vorderösterreichische Regierung in Freiburg um Amtshilfe und erst als das Rottenburger Oberamt dem Kloster ein Zwangsgeld von 100 Reichstalern androht, kann der Visitator im Januar 1772 seine Arbeit aufnehmen. Klostervisitator Spengler hat sich im Konvent umgehört, sich nach Orten und Gelegenheiten erkundigt, bei denen das Liebespaar miteinander allein gewesen sein konnte. Gezielt befragt er Maria Anna danach. 2 Tage dauert das Verhör. Den Methoden des Ermittlers geht sie nicht auf den Leim. Sie lässt sich weder in Widersprüche verwickeln noch mit dem angeblichen Geständnis ihres Liebhabers blöffen. Daub hingegen fällt auf Spenglers Finte herein, dass Maria Anna alles gestanden und ihm die Hauptschuld zugeschoben habe. Daub gibt zu, was man von ihm hören will und bezichtigt Maria Anna weiterer Männerbeziehungen. Für den bischöflichen Kommissär ist der Fall klar und Maria Anna die Verführerin. Daub ist das Opfer, das von ihr mit Schmeichelung, Wein und Kaffee verleitet worden ist. Das bischöfliche Ordinariat verlangt die Wahl einer neuen, von außen kommenden Klostervorsteherin und Maria Annas Strafversetzung in ein strengeres Kloster. Dort aber will man sie nicht aufnehmen und es findet sich auch keine auswärtige Schwester bereit, um die Führung des Problemkonvents zu übernehmen. Das vom Orden verhängte Zellenarrest bei Wasser und Brot hat das bischöfliche Ordinariat inzwischen aufgehoben. Am Ende geht Maria Anna straffrei aus, aber Johann Michael Daub darf sein Predigeramt nicht mehr ausüben. Es braucht 12 Jahre Wohlverhalten, bis er daran denken kann, seinen Karriereknick wieder auszubügeln.
Recht so. Das ist ja mal wieder typisch, wie das abgelaufen ist.
Ja, ich meine, dass die Frau als Verführerin dasteht, aber dass die Männer und nicht die Frauen die Hauptstrafe tragen, das ist eher ungewöhnlich.
Ja. Du, wir sind jetzt fast am Ende unserer Sendung. Tut mir leid, es hat mich total fasziniert, was du erzählt hast, Dorothea. Sagen wir den Hörern nochmal den Titel des Buches.
Das Buch heißt Beherzte Schwestern. Südwestdeutsche Klosterfrauen aus 6 Jahrhunderten. Es erscheint am 8. Oktober beim Silberburg Verlag.
Und ihr könnt es auch jetzt schon bestellen in jedem Buchhandel.
Jawohl.
Ich danke dir vielmals, Dorothea. Es hat mir total Spaß gemacht, war sehr interessant. Hier am Mikrofon und verantwortlich für die letzte Stunde im Lokalmagazin war die Elvira Stecher. Und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß auf der 96,6 der Wüstenwelle. Bye.